Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Brunch bei Games, Croissants und Liebe mit Basti, Manu und Michi am 6. Juli 2025. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Na Leute, alles gut?
Ja.
Naja.
Naja.
Ja, die schlechten Nachrichten von überall sind halt ein bisschen schwierig, da jetzt so euphorisch zu sein, wenn man überall hört, Game 2 hört auf, der Podcast vom Dennis ist eingestellt, der Podcast ist eingestellt, die Leute verlieren ihre Jobs. Also das ist gerade schon sehr, sehr düstere Stimmung so in unserer Branche, kann man nicht anders sagen.
Michi hat seinen Job gekündigt.
Oh, genau, da geht's ja gleich los, ja.
Da geht's ja gleich los. Ja, bin nicht mehr bei Heise, habe ich aufgehört.
Der heiße Golem-Boy ist nicht mehr.
Mal gucken, wie es weitergeht. Aber ja, ich bin jetzt auch unter die komplett freien Journalisten gegangen und schlage mich jetzt bei mehreren Outlets gleichzeitig durch. Unter anderem ja bei Insert Moin. Und mal gucken, wo ich dann noch so auftauche in der Zukunft. Aber ja, bin ich komplett ohne Anker, Sicherheitsanker war ich auch noch nie. Das fühlt sich schon interessant an. Ihr kennt das ja aber beide. Ihr seid ja ausgefuchste Hasen. Basti schon mit 2 Monaten auf dem Buckel.
Genau, schon. Schon souverän. Naja, also, ja.
Vor allen Dingen bei mir so ganz ohne Rettungsanker. Also ich war ja eine Zeit lang Freelancer, bevor ich zu Game 2 gekommen bin. Das war ein Jahr. Also ein Jahr habe ich da Erfahrung gesammelt. Und jetzt gerade ist es ja bei mir genauso wie bei dir, dass ich plötzlich so ganz ohne diesen Rettungsanker dastehe. Ich fühle das, Michi. Ich fühle das. Es fühlt sich, muss man sich dran gewöhnen.
Ja, aber nochmal an alle da draußen, wenn ihr euch mal einen Basti oder einen Michi kaufen wollt, habt ihr jetzt die einmalige Gelegenheit dafür. Aber genug zu mir. Ich kann euch noch sagen, warum ich so wahnsinnig aufgedreht bin, so schnell rede. Ich bin einfach voller, wie sagt man, Adrenalin. Ich komme gerade aus meinem Sim-Rig und bin gerade mein Formel-1-Rennen gefahren. Später dazu mehr unter den Games. Aber deswegen bin ich vielleicht einfach noch so total aufgeregt und so voll gestopft. Vollgestopft war nämlich auch die letzte Woche da, hier bei Inside Moin. Da gab es ein Donkey Kong Bonanza Preview von dir, Manu. Und ja, wir haben auch gesprochen über Mecha Break. Preview und eine Review-Folge gab es letzte Woche für SupporterInnen.
Genau, und bei DK Bonanza, da habe ich mich mit Anna unterhalten von Eurogamer. Und das war wirklich nötig, weil wir haben 3 Stunden anspielen können bei Frankfurt, bei Nintendo in Frankfurt. Und wir waren so begeistert, wirklich alle, die da waren, haben davor gesagt, oh, bisschen skeptisch, ob das Spiel wirklich so was nötig ist. Wird das wirklich so ein Mario Odyssey mit Donkey Kong? Ist das irgendwie überhaupt was, also muss man das überhaupt spielen oder wird es eher so ein Mäh-Titel? Und nach diesen 3 Stunden, die wir da alle gespielt haben, waren wir wirklich es war keiner dabei, der gesagt hat, das war furchtbar langweilig oder doof. Es waren alle so, boah, das wird ja viel besser als erwartet. Und deswegen haben wir gesagt, komm, lass uns drüber reden. Das ist auf jeden Fall mal wieder eine Preview-Folge wert. Man hat schon einen sehr, sehr guten Eindruck, glaube ich, nach der Episode, was das für ein Spiel wird. Und ich glaube, das wird ein heimlicher, also jetzt nicht mehr so heimlich, aber ich glaube, das wird ein Hit für die Switch 2, den die Switch 2 auch dringend braucht, tatsächlich. Mhm. Weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Mario Kart.
Noch habe ich nicht gehört, dass sie 10 Millionen geknackt hätten.
Nee, aber Mario Kart bin ich eigentlich so relativ durch mit. Also klar werde ich es immer mal wieder spielen, aber so dafür, dass es eine neue Konsole ist, habe ich jetzt nicht so viel Zeit bisher damit verbracht.
Wir spielen den 8. Teil jetzt hier wieder.
Das ist immer auch.
Wir sind bald fertig.
Ja, toll, ey, Manu, jetzt kitzelst du mich in den Fingern, weil du sagst, DK Bonanza ist toll. Ah, ist ich habe noch keine Switch 2 und ich kann sie mir doch eigentlich auch jetzt nicht holen.
Das ist aber auch wunderbar, Basti, weil du keine Switch 2 hast, dann spielst du einfach Mecha Break. Das ist nämlich auch ziemlich gut.
Das ist free to play, das könnt ihr euch leisten, ihr Freelancer da.
Genau, wir beide spielen ab jetzt einfach Mecha Break und machen den offiziellen Mecha Break Podcast dazu. Basti, ja, wer weiß. Das wird das nächste große Ding. Nee, ist wirklich überraschend gut. Hört gerne mal rein, wenn ihr euch für Mechs interessiert. Es hat so seine Eigenheiten, mehr dazu im Cast, aber also ich bin positiv überrascht gewesen. Ja. Jetzt liegt es an dir, Basti, mich zu überzeugen, ob Pragmata doch das nächste große Ding wird oder meine Skepsis, die ich nach dem Showcase aufgebaut habe, die wir letzte Woche besprochen haben, gegen Ende des Casts, absolut unprofessionell war.
Letzteres. Aber das war doch gar keine Frage. Ja, nee, genau. Passenderweise habe ich mir Pragmata für IGN Deutschland angeschaut, hier bei Capcom, bei mir um die Ecke tatsächlich. So schön 15 Minuten Busfahrt, ist sehr angenehm gewesen, diese Preview. Und da habe ich mir jetzt so eine halbe Stunde das Spiel anschauen können und spielen dürfen. Und ich kann, also deine Befürchtung, die du hattest, um die Hörerinnen auch noch mal mit reinzuholen, bei dir war ja so ein bisschen die Befürchtung, bei Pragmata handelt es sich um diesen Third-Person-Shooter mit so Sci-Fi-Setting und draufgepfropft ist quasi so ein Hacking-Minispiel. Also wenn du an Gegnern Schaden machen möchtest, dann hast du, sobald du zielst, mit der Schultertaste oben rechts eingeblendet so ein Grid, so ein Kastenfeld, in der Regel 4x4, aber das variiert auch ein bisschen, wo du mit deinem Cursor quasi einen Endpunkt erreichen musst und wie so bei Snake darfst du über die gleichen Felder nicht nochmal rüber, sozusagen. Und da war ja ein bisschen deine Befürchtung, dass ich dieses Element sehr schnell abnutzen könnte und dass es vielleicht dann auch ein bisschen zu simpel ist für die Spieldauer. Jetzt muss ich natürlich sagen, nach 30 Minuten, ne, da kann ich natürlich nicht ein professionelles Fazit ziehen. Also das wäre jetzt natürlich arg, verfrüht, würde ich meinen. Aber ich finde, man merkt auch schon in diesen 30 Minuten, dass da ein bisschen was drin steckt. Erstmal kann ich sagen, ich hatte ein bisschen Angst davor, Multitasking. Ne? Du hast auf der linken Seite des Bildschirms dann ja die ganze Zeit trotzdem die Action. Wenn da ein Roboter vor dir steht, der irgendwie mit so einem Lasersäbel auf dich zukommt, dann musst du halt trotzdem weiter irgendwie ihn im Auge behalten. Du hast so eine Ausweichbewegung, wo du so einen kleinen Dash hast. Du kannst aber auch über Schläge und so rüberspringen. Du kannst dich neu positionieren. Das musst du alles machen, während du dieses Hacking-Minigame ja irgendwie auch im Auge behältst. Und da dachte ich erst so, oha. Multitasking, gar nicht meine Stärke.
Hat man denn, ganz kurze Zwischenfrage, bewegen die sich schnell, bewegen die sich langsam und hast du ein Lock-on, hast du keinen Lock-on?
Du hast keinen Lock-on, aber das Spieltempo ist da schon ein bisschen gemächlicher. Das merkt man, dass es darauf ausgelegt ist, dass du halt nebenbei noch ein bisschen mehr zu tun hast. Aber auch nicht so, dass
Zombie-Roboter.
Ja, so ein bisschen, genau. Aber es ist auch nicht so, dass ich mir dachte, okay, ich hole mir kurz einen Kaffee und dann setze ich mich wieder hin und mache weiter. Also da war schon, gerade wenn dann mehrere Gegner kommen, auch schon mal ein bisschen Druck in der Situation. Also das war schon okay, aber genau, du hast so ein bisschen Zeit und kannst das alles irgendwie jonglieren, weil sonst wäre es wahrscheinlich einfach unspielbar. Wo war ich stehen geblieben? Genau, also die auf der einen Seite die Action kannst du gut im Blick behalten, auf der rechten Seite dann dieses Hacking-Minigame und ich muss sagen, das hat ziemlich schnell gut funktioniert. Also die Steuerung ist da so simpel. Ich habe auf der PlayStation gespielt und da steuert man dieses Hacking-Minigame über die Face-Buttons, also Dreieck, Kreis, X, Viereck und steuert da sozusagen die Richtung, in die man eben gehen möchte auf diesem Grid. Und dass dann auf der anderen Seite noch diese Action läuft, das klappt irgendwie ziemlich gut. Also ich habe dann so 2-3 Kämpfe gehabt und dann war es super schnell so in Blut übergegangen. Nee, wie nennt sich das? Fleisch und Blut.
Fleisch und Blut.
Blut übergegangen, naja, fast. genau, und das ging dann super fix. Und da war ich dann auch schon so, das, was ich ja auch im Podcast letzte Woche meinte, dass ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass das so eine Layer ist wie bei so einem Berufssimulator oder sowas, dass das halt so ein mechanisches Abspulen ist, was aber total befriedigend ist. Und das hat sich hier super schnell eingestellt. Du kommst da super fix in so einen Flow-Rhythmus. Du denkst da gar nicht groß drüber nach. Du schaltest dich dann oder konzentrierst dich dann schon auch irgendwie mit aus dem Augenwinkel auf die Action, dann mit dem anderen Augenwinkel auf das Hacking-Minispiel und switcht da so immer hin und her. Und das macht aber sehr viel Freude und du hast da auch ein bisschen Varianz, dadurch, dass dieses Grid sich auch immer nach den Gegnern richtet, die auf dich zustapfen. Da gab es dann so einen bulligen, großen, stark gepanzerten Roboter, der hatte dann beispielsweise ein 5x5-Feld. Das ist da gleich ein bisschen komplexer geworden. Da waren dann auch so Felder dabei, über die du gar nicht rübergehen kannst. Die waren so ausgegraut. Dann gab es aber auch so Drohnen, die dann wiederum nur ein kleines Feld haben. Und dadurch ist da ein bisschen Bewegung zu spüren in diesem Hacking-Minispiel. Und das Schöne ist, dass da auch jetzt schon angedeutet wird, dass da eben noch ein bisschen Komplexität Stück für Stück reinkommt. Das, was ich auch meinte, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ab Minute 1 genauso aussieht wie dann nachher nach, weiß ich, 15 Stunden Spielzeit. Du findest so Knotenpunkte, nennen die sich, Nodes, die du einsammeln kannst. Das sind Verbrauchsgegenstände. Und wenn du diese Verbrauchsgegenstände in deinem Inventar hast, dann tauchen die auch immer auf diesem Grid auf diesem Hack-Grid. Und wenn du die dann, wenn du über die rüber fährst sozusagen, auf dem Weg zu diesem Hack-Endpunkt, dann aktiviert das nochmal zusätzliche Effekte. In dem Fall war es dann zum Beispiel, dass die Abwehr weiter reduziert wurde. Und das ist in dem Sinne ganz spannend, weil das halt, wie gesagt, ein Verbrauchsgegenstand ist, wo du dann dir jedes Mal überlegen musst, okay, nutze ich diesen Gegenstand jetzt, nutze ich diesen Knotenpunkt oder lasse ich den lieber für einen schwierigen Kampf übrig? Wenn ihr versteht, was ich meine. Also ja, da kommt dann.
Das ist so wie bei Resident Evil die Messer quasi, wenn man dann das Messer notfalls zückt und es dann doch noch dem Zombie in den Kopf fährt.
Ja, genau. Nur, dass es dann hier natürlich gerade bei bestimmten Gegnertypen wahrscheinlich mehr Sinn macht, dann diese eine Fähigkeit zu nutzen, diese andere Fähigkeit zu nutzen. Und das fand ich da schon ganz spannend. Das ist natürlich, ich habe eine halbe Stunde gespielt, was da letztendlich noch an Komplexität drin steckt, das weiß ich nicht. Man hat da auch so Ressourcen eingesammelt, also eine Währung, sage ich mal, mit der man irgendwas machen kann, aber so richtig was habe ich halt gar nicht sehen können. Also wahrscheinlich wird es da irgendwelche Möglichkeiten geben. In dieser Welt ist ja auch hier 3D-Druck ganz ein großes Thema, dass du dir eigentlich alles irgendwie fertigen kannst. Und vielleicht gibt es sowas dann später letztendlich auch. Und ich muss auch sagen, die Action hat mir richtig gut gefallen, weil man fokussiert sich irgendwie bei dem Spiel automatisch auf dieses Hacking-Minispiel, weil das eben so das Novum ist. Aber ich muss auch sagen, der Shooter-Part ist wirklich richtig, richtig solide. Diese, ich musste immer so ein bisschen an, kennt ihr diesen Sega-Shooter, dieses Binary Domain noch? Mhm.
Ja, natürlich.
Ich liebe den. Es ist so ein kleiner, finde ich, ein verkappter Geheimtipp. Super tolles Spiel gewesen. Und da war es halt auch schon so, dass die Gegner, die auf einen zukommen, so richtig Stück für Stück zerbröseln. Du kannst nicht richtig zusehen, wenn sie auf dich zukommen und du öffnest das Feuer, wie sie halt so in ihre Einzelteile zerlegt werden. Und das ist hier halt genauso. Das ist ein richtig schönes, sattes Trefferfeedback, weil eben diese Roboter, gegen die man da kämpft, halt auch in diese ganzen Einzelteile zerspringen. Du kannst auch bestimmte Körperteile, wenn es jetzt eher humanoide Roboter sind, treffen, beispielsweise der klassische Knieschuss, dann fällt der Gegner erstmal hin und dann hast du ein bisschen Zeit, dich neu zu positionieren. Und keine Ahnung, es gibt halt verschiedene Schwachstellen, die man ausmachen kann. Und das hat mir echt gut gefallen. Das Erkunden hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es da jetzt noch nicht wahnsinnig viel gab. Und ich glaube, da steckt viel drin. Also ich habe innerhalb von einer halben Stunde sehr viel Spaß gehabt, bin da in den Flow gekommen und das, obwohl das ja in so einer Preview-Situation, wo ich nebenbei noch mit einer Mitarbeiterin von Capcom ja auch gequatscht habe, gar nicht so einfach ist, sich auf so ein Spiel einzulassen. Aber es hat wirklich gut funktioniert. Also ich muss sagen, ich war ja eh schon positiver eingestellt jetzt als du, Michi, ne? Aber jetzt noch ein bisschen mehr.
Wisst ihr, was mich gerade bei Binary Domain dran erinnert? Das wurde fast nicht mehr genutzt, ich kann mich nicht erinnern. Bei Binary Domain gab es einen Sprachmodus, womit man Befehle ins Headset gerufen hat und dann sind die Truppen irgendwie, haben dann über rechts angegriffen, sind in Deckung gegangen, haben dir Feuerschutz gegeben. Das wurde seitdem überhaupt nicht mehr genutzt oder gibt es das irgendwie im Battlefield oder Call of Duty oder so?
Nee, Full Spectrum Warrior hat das, glaube ich, noch gemacht. Oder wie das hieß?
Das war ein geiles Feature, fand ich.
Echtzeitstrategie,
Action. Also ich muss sagen, ich habe das damals auch nicht genutzt, weil es mir zu peinlich war, in meinem Zimmer zu sitzen und dann mit mir selbst zu reden. Also irgendwie habe ich dann doch lieber da gab es ja dann auch Tastenkombinationen für die Befehle. Das war mir dann einfacher.
Es gibt wenig Spiele, die so Mikrofoneingaben gut genutzt haben. Mir fällt noch ein Odama auf dem GameCube, dieses Flipper-Echtzeitstrategiespiel-Mix-Ding. Erinnert ihr euch daran? Mhm. Da hat man quasi Flipper gespielt und mit der Kugel, so einer riesigen Odama, so hieß, glaube ich, die Kugel, auf dem Schlachtfeld ist dann so ein stellt euch eine Age of Empires-Karte und eine Total War-Karte als Flipper vor. Geil. Und man schiebt immer von unten so eine Kugel halt rüber, um die Armeen dann zu überrollen. Und da musste man dann auch immer Kommandos ins Mikrofon brüllen. Sehr, sehr skurril, sehr, sehr cool. Ich sehe gerade, Binary Domain ist 13 Jahre jetzt alt und kostet gerade 3 € im Steam-Sale. Aber
Kann man machen.
Spielt sich Pragmata denn für dich jetzt eher wie so ein Binary Domain auch oder spielt es sich vom Tempo her eher so wie ein Dead Space? Also und was passiert eigentlich, wenn 2 Gegner oder 3 Gegner gleichzeitig kommen mit dem Hacking-Minispiel?
Ah ja, guter Punkt. Ich würde eher sagen, so ein bisschen eher in Richtung Dead Space wahrscheinlich. Wie gesagt, ach so, gerade, ne, der Hauptcharakter ist halt wahnsinnig in seinem Spacesuit super klobig und du merkst halt, jeder Schritt, der dauert halt ein bisschen. Also, das hat einfach so eine Wucht und ist ein bisschen langsamer. Genau, wenn mehrere Gegner kommen, ist auch noch ein ganz guter Punkt, kommt es immer darauf an, welchen Gegner du anvisierst über die Schultertaste, ne? Wenn du zielst, dann öffnet sich halt dann ja erst dieses Hacking-Minispiel und je nachdem, welchen Gegner du anschaust, derjenige wird dann auch gehackt. Was da fast noch ein bisschen spannender ist, ist die Waffenauswahl, die man in dem Spiel auch noch hat. Das ist noch mal so ein zusätzlicher Layer, der da noch mit drauf kommt. In der Demo hatte ich jetzt eine normale Pistole, dann gab es eine Schrotflinte, relativ unspektakulär. Aber es gab dann auch noch so eine Bowler-Gun, die ein Projektil vor die Füße idealerweise von diesen Robotern wirft und dann so ein Radius, sage ich mal, in einem Radius die Gegner betäubt für eine Zeit lang. Und das ist dann auch wieder was, was du halt nutzen musst, gerade wenn mehrere Gegner auftauchen. Ne? Legst du das denen vor die Füße, die sind kurz schockgestarrt, dann gehst du ins Hacking-Minigame, fährst die Abwehr runter, dann wechselst du zur Schrotflinte, gehst möglichst nah ran, machst Schaden, wechselst wieder auf die andere Waffe, betäubst sie wieder, läufst weg. Und da hat sich super schnell so eine Dynamik eingestellt, die ich total spannend finde. Also da steckt auch auf der Seite, auf dieser Shooter-Seite auch noch echt viel drin.
Hm, spannend. Dann gucken wir mal, wie es mit Pragmata weitergeht. Nächstes Jahr soll das Ganze dann ja erscheinen. Gibt also noch jede Menge Möglichkeiten, uns das Spiel noch näher zu bringen, als es das aktuell ist. Vom behäbigen Pragmata zum sehr, sehr schnellen Michi. Ich bin in iRacing inzwischen in der Mitte der Saison, meiner Formel-1-Saison, angekommen. Wer sich für iRacing interessiert oder dem das jetzt gar nichts sagt, wir haben eine offene Episode, ne Manu? Die haben wir offen gemacht. Im Feed, da habe ich mit Micha drüber gesprochen. Und,
ich glaube, die war offen, ja, weil so.
Einleitend, weil ich kann nicht jedes Mal iRacing neu erklären, dann sitzen wir hier immer eine halbe Stunde allein dafür. Darum geht es nicht. Aber ich wollte mal ein kleines Update geben, weil ja, meine Saison läuft überraschend gut. Ich hatte nach einem Viertel der Saison ja schon mal gesagt, wie es lief. Da war ich überrascht, wie gut. Und es lief jetzt so gut weiter und ich bin aktuell in der Weltrangliste auf Platz 11.
Ui.
Ich bin ja in der Division 2, also das ist so gemixt, in der Division 2, also quasi in der zweiten Bundesliga, wie ich immer sage, weltweit, bin ich auf Platz 1, habe auch 100 Punkte Vorsprung. Das ist ungefähr so das Ergebnis von einem Rennen, was man zu erwarten hat, wenn man so auf dem Niveau fährt. Und es nimmt inzwischen extrem viel in meinem Leben doch ein. Also es wird viel rumgestrickt. Ich konnte meine Familie so ein bisschen sensibilisieren. Und heute wurde es zum Beispiel so gemacht, dass ich natürlich den Podcast sowieso, ihr beide seid ja eh mega supportive, also nochmal danke dafür, dass wir immer die Podcast-Aufnahmen um meine Rennen oder Training-Sessions machen können. Das ist heute zum Beispiel der Fall gewesen.
Erwähne uns in deiner Dankesrede, wenn du auf Platz 1 bist.
Eben. Das ist jetzt mein großes Ziel. Also ich möchte die Division 2 gewinnen. Das ist jetzt das Ziel, was ich mir Mitte der Saison neu setze. Ich hatte ansonsten vorher Top 10 gesagt oder dann auch mal auf die Top 3 spekuliert. Aber jetzt würde ich doch ganz gerne am Ende die zweite Liga gewinnen. Auch dafür gäbe es dann wieder ein Zertifikat. Letztes Jahr habe ich ja die dritte Liga gewonnen. Und das würde dann auch den Aufstieg natürlich bedeutend. Und wer weiß, wie das jetzt noch weitergeht mit den Ergebnissen. Vielleicht sind ja sogar die Top 10 weltweit drin, was absolut irre wäre. Denn das Feld ist schon sehr, sehr kompetitiv aufgestellt. Und ja, ich fahre halt sehr viel. Ich habe schon mehr Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Insgesamt ja 4 pro Formel-1-Wochenende. Und nicht jeder meiner Kontrahenten fährt 4-mal pro Wochenende. Also viele fahren auch nur 2-mal zum Beispiel. Und wenn ich halt 4-mal fahre, dann habe ich 2 Chancen, mehr Punkte zu sammeln. Das ist sicherlich ein Vorteil, den ich gerade genieße. Aber ja, sehr, sehr krass. Eben in dem Rennen bin ich auf Platz 7 liegend bei einer Überrundung. Wurde ich abgeschossen von demjenigen, den ich überrundet habe. Richtig doof. Wurde ich genommen. Ich habe mich tierisch aufgeregt dann im Voice. Und deswegen ist auch das Adrenalin noch so in mir hochgeschossen. Und dann wurde dann am Ende so richtig sportkomiteemäßig darüber jetzt entschieden und philosophiert, was da jetzt vorgefallen ist, wer da jetzt Schuld dran hatte. In der Form, ich kann jetzt halt so richtig nachempfinden, warum die manchmal so einen Quatsch labern in der Formel 1, weißt du, über diesen Boxenfunk, wenn man die hört, die regen sich ja tierisch auf, die nehmen schlimmste Wörter in den Mund, das ist halt einfach, man ist nicht man selber, also das macht schon was mit einem, wenn man da auf diesem, ja, im sportlichen Top-Niveau, nenne ich es jetzt mal, obwohl das ist jetzt natürlich hart gegriffen, aber für mich ist es das natürlich, weil es so eine krasse Challenge. Und dann manchmal erkenne ich mich gar nicht so richtig wieder. Das ist fast ein bisschen gruselig. Der E-Sport-Michi ist doch ein bisschen merkwürdig.
Das glaube ich aber sofort. Ich meine, Sport ist halt auch, du bist irgendwie, dein Blutdruck geht hoch, du bist angespannt. Also ich könnte auch mit einem englischen Hafenarbeiter verwechselt werden, wenn ich auf dem Tennisplatz stehe, wenn du weißt, was ich meine. Was meine Sprache dann angeht, die immer auf mich gerichtet ist. Also was ich mich selbst beschimpfe auf dem Tennisplatz, das passt auf keine Kuhhaut. Da zahlen andere Leute viel Geld für, dass sie so beschimpft werden.
Ja, da gibt es ja inzwischen auch Clips von mir, wo ich mir immer irgendwie irgendwas in den Kopf oder an den Kopf ramme, wenn ich selber einen Fehler gemacht habe. Also, nehmen wir mal Qualifying-Zeit oder was, mittendrin auf Imola war das, glaube ich, und dann habe ich mich in der Schikane gedreht hat und dann halt keine Qualifying-Zeit gesetzt, musste dann von hinten starten. Und das Erste, was ich mache, ist halt mein anderes Lenkrad nehmen und voll mit dem Kopf dann dagegen ballern.
Das ist aber schon bedenklich, du.
Das tat sehr weh. Aber da, seitdem ist es nicht mehr passiert. Vielleicht hat es ja geholfen. Es sind halt so ultra viele Learnings in der ganzen Geschichte.
Der Holger Rune, das ist so ein Top-10-Player in Belgier oder sowas, der zerstört halt oft Tennisschläger. Das kostet die ja dann irgendwie 20, 30 oder 40.000 Dollar, wenn die das auf dem Platz zerschmettern. Das ist ja dann so Strafe, die du dann an Wimbledon und so zahlen musst. Versteht man auch, weil so ein Rasenplatz ist dann halt auch ein bisschen anfällig und es soll ja auch kein Vorbild sein. Und der hat jetzt ein Geschäftsmodell draus gemacht. Auf seiner offiziellen Webseite kannst du jetzt die zerstörten Schläger kaufen.
Oh,
und
das ist clever.
Dann zahlst du 4.000, 5.000 Euro und dann steht so dran, das war der Moment, wo ich im Finale bei 40-0 den Ball hergeschenkt habe und so weiter. Und dann ist jetzt aber auch in der Kritik, dass das ja damit wieder quasi positiv gebrandet wird und er dann wieder sein Geld damit reinkriegt. Also ist gerade so eine heiße Diskussion in der Tenniswelt. Aber ja, du könntest dann quasi auch Sachen zerstören und dann an deine Fans verkaufen.
Was mich in dem Kontext interessieren würde, wann war denn das letzte, es ist zwar eine Simulation, ich nenne es jetzt trotzdem mal Videospiel, wann war das letzte oder welches ist das Videospiel, was euch so richtig zur Weißglut getrieben hat oder wo ihr auch so richtig emotional ausgerastet seid oder gibt es das überhaupt mal, seid ihr das überhaupt so mal? So
Rage-Quitter. Basti, bist du ein Rage-Quitter?
Nee.
Ihr habt doch immer diese Rubrik da gehabt, diese
genau, schwere. Unspielbar. Ja. Das war jetzt auch das Erste, wo ich dran denken musste, wo wir uns bei Game 2 eigentlich immer nur die fiesesten Stellen in Spielen gegenseitig vorgelegt haben. Aber da bist du halt dann, also da willst du dir die Blöße halt nicht geben, ne? Also da, klar, wirft man mal einen Controller, aber das ist ja nicht schlimm. Aber nee, Rage Quit bin ich gar nicht so der Typ für. Also ich müsste echt überlegen. Ich glaube nicht. Also ich musste für Game 2 mal dieses, wie heißt das denn, Left Alive? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Mhm. Dieses, von wem kam das denn? Front Mission war das, glaube ich, ein Spin-Off. So ein Stealth-Game, keine Ahnung was, mit dem, der auch die Artworks für Metal Gear gemacht hat. Und das war halt ein richtiger Reinfall. Und das hat wirklich wehgetan, das zu spielen. Und da weiß ich auf jeden Fall, dass ich am Ende auch gesagt habe, okay, wisst ihr was? Nee, direkt gelöscht, nachdem ich das letzte Mal versucht habe, das zu spielen. Das war ganz fürchterlich. Aber ja, also ich sehe es immer nicht ein, irgendwelche Dinge von mir kaputt zu machen oder mich selbst kaputt zu machen wegen einem Spiel. Dann mache ich es lieber aus.
Yoji Shinkawa meinst du,
glaube ich.
Genau, oder? Der.
Mhm. Auch ein also schönes Mac-Spiel.
Also eben nicht.
Ich bin schier wahnsinnig geworden, weil als Trials mir bei einer Stelle mal gesagt hat, hey, du hast jetzt 500 Trials, Versuche gebraucht, du wirst diesen Level nicht mehr schaffen. Da war ich wirklich stinkig, weil ich war kurz davor. Das war so ein Ultra-Expert-Ding. Und ich so, weißt du, immer, wo man so einen ganz komplizierten Anfangsjump, das war direkt die erste Stelle, wo man irgendwie halt sich die Finger halt brechen muss am Controller, um mit keinem Schwung irgendwie so eine Ledge da hochzukommen. Und dann hatte ich irgendwie halt 490 Versuche und ich war so kurz davor, jetzt schaffe ich es. Und dann so, ja, okay, 500 Versuche ist das Maximum, was du haben kannst. Und zack, Level abgebrochen. Das war echt eine Frechheit.
Okay, das ist, so eine Nachricht habe ich auch noch nie gesehen. Das ist komplett demoralisierend.
Wusste ich dann auch nicht, dass es das gibt, ja.
Also das Spiel hat dich geragequittet, nicht andersrum.
Genau. So, hey, mach mal was Gescheites mit deinem Leben. Geh mal an die frische Luft.
Naja, bezüglich Formel 1 noch vielleicht abschließend. Ich bin einer der größten Kritiker oder Menschen, die oft auf Max Verstappen rumhacken, aufgrund seiner Fahrweise, aufgrund seiner Manöver und auch viel aufgrund seiner Äußerungen und alles und wie er drauf ist. Aber ich will nicht sagen, ich mutiere so zu ihm oder was, aber ich kann halt, es ist schon gruselig, wie sehr viel mehr ich nachvollziehen kann von den ganzen Situationen in den Rennen. Und es hängt halt von so viel ab, was auch welche Ziele man sich setzt. Ne, das ist echt, wäre mir Quark egal gewesen, als ich einfach nur mich selbst verbessern wollte. Und jetzt, wo es aber um was geht und ich genau weiß, was ich erreichen muss und was passiert, wenn ich das nicht erreiche, dann ist halt schon irgendwie immer so, ja, okay, mach ich den einen Angriff jetzt vielleicht doch, obwohl er halt eigentlich sporttechnisch wirklich nicht ganz korrekt ist, aber halt cool ist, wenn es klappt. Und wenn das nicht klappt, stehst du halt da wie ein Depp. Also ich rede nicht von der fiesesten Dive-Bomb, aber schon so, dass man sagt, okay, ich halte jetzt einfach mal rein und hoffe darauf, dass der andere halt doch mitspielt und ich am Ende als Held dastehe. Das sind Situationen, die ich früher nicht genommen hätte und jetzt aber dann doch anfange, manchmal zu nehmen und dann, ja, werfe ich quasi die Münze in die Luft und guck mal, was passiert. Und das ist schon gut und es ist schon schlecht ausgegangen. Also super spannend auf jeden Fall. Es ist irre und ich bin irre dankbar, dass es inzwischen Software gibt, die das ermöglicht, dass man so als Privatperson so nah rankommt, sich wirklich zu fühlen wie ein Formel-1-Fahrer. Ich finde, also für mich persönlich ist das kein Unterschied. Natürlich ist es ein riesiger Unterschied, aber für mich ist das halt nicht.
Wenn ihr versteht, das meine. Feeling ist ja, also außer die G-Kräfte, halt schon sehr nah dran auf jeden Fall, ja.
Ja, und das ist das Gleiche, wie bei der, wenn du irgendwie im Ortsverein bist oder so, wenn du total auf Fußball spielst und dich da reinsteigerst und alles. Wenn du drin bist, dann ist das ja für dich genauso wie, als würde jemand irgendwie das entscheidende Tor bei der Weltmeisterschaft vielleicht schießen.
Ja,
das
total. Ist
alles in deinem Kopf.
Wurden bei iRacing eigentlich schon, sage ich mal, virtuelle Rennfahrer abgeworben für echte Rennen? Weil das passiert ja auch
mehrere. Mal. Mehrere, ja. Also jetzt gerade bei den 24 Stunden vom Nürburgring sind 3 Simracer mitgefahren im eigenen Team, im BMW.
In echten Autos dann.
In echten Autos, ja.
Nicht schlecht.
Ja. Da siehst du. Das war doch auch die Storyline von diesem Sony-Film da neulich.
Genau, Gran Turismo.
Das ist Gran Turismo und jetzt hier Jimmy Broadbent und so, die sind halt bei den GT-Fahrzeugen.
Ja, wenn wir jetzt gerade dabei sind, hast du dir den F1-Film schon angeschaut? Also Anne hat ja die Kritik geschrieben, aber die ist ja großer F1-Fan, könnt ihr auch auf IGN lesen. Aber hast du den schon angeguckt?
Alles, was ich darüber höre, bringt mich dazu, ihn besser einfach gar nicht zu gucken. Also die meisten sagen, er ist insgesamt eh schlechter als Rush und auch als der Ford-Film hier, der letztens erschienen ist. Und die fand ich beide auch nur gut. Und zusätzlich sagen halt alle, es ist halt so ein Special-Effects-Film mit jede Menge Unrealismus. Also ich glaube, es ist mir auf keinen Fall ein IMAX 40 Euro Kino wert. Also nein, dafür sind die Kritiken nicht gut genug. Vielleicht gucke ich mir irgendwann mal später im Streaming an, einfach um gesehen zu haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nur enttäuscht werden kann. Daher lasse ich es, glaube ich, einfach. Ja, ansonsten würde mich das schon reizen, aber ich glaube, da habe ich mehr Freude, wenn ich eine Trainingsrunde schiebe. Was ja auch inzwischen jeden Dienstag in den Rennwochenenden ist, Dienstagabend mit dem Team großes Training und dann wird die Telemetrie ausgelesen und dann wird wirklich geguckt, wann bremst wer wo, 5 Meter vorher, 5 Meter nachher, mit wie viel Bremskraft und wie ist der Lenkwinkel. Es geht um Tausendstel, um Hundertstel, es ist genau das, was halt in der echten Formel 1 in dem großen, viel, viel größeren Maße natürlich passiert. Aber das macht man jetzt auch alles. Und an Setups wird auch geschraubt. Absolut verrückt. Also, wenn ihr einer Bock gekriegt habt, wir sind schon jetzt das größte deutsche iRacing-Team mit Ava Racing. Und ihr könnt gerne dazukommen und einfach mal reinschnuppern. Man kann da super mitmachen.
Ich schreibe mich ein, direkt morgen.
Ja. Jetzt hast du ja Zeit.
Mal ausprobieren, genau.
Genau, jetzt bin ich iRacing-Profi, ich sehe es nicht.
So, Manu.
Ihr gründet dann ein neues Format, Race
2. Race 2. Das gefällt mir gut. Wird Star Raiders eine große Sache, Manu?
Ja, Star Raiders ist richtig cool. Das ist mein Spiel, was ich mitgebracht habe. Ich habe ja neulich gesagt, ich bin eigentlich so ein bisschen Roguelike müde. Das hat mich aber trotzdem total angesprochen, weil es mal wieder so eine schöne Prämisse ist. Wir hatten noch dieses wunderbare kleine Spiel letztes Jahr, was mit auf meine GOTY gekommen ist, wo man eine Mischung aus Bullet Hell hat und Zelda. Und dann dachte ich, Star Raiders hat so ein bisschen ähnliche Ästhetik. Also ist auch so handgezeichneter Comic-Stil. Pixel würde ich jetzt nicht sagen, aber eben halt so handgemachter, cuter Style, also kleine Mechs, kleine Star Invaders. Es ist nämlich eine Mischung aus Star Invader und einem rundenbasierten, so FTS-mäßig, wenn ihr wisst, was ich meine, also Rundenstrategie. Zusammen mit einem Space Invaders, Entschuldigung, ja. Space Invaders als rundenbasiertes Kartenspiel. Das ist die Mischung. Ja? Also so Slay the Spire-mäßig. Aber man hat einen kleinen Roboter, der dann eben schießen kann, wenn du die entsprechenden Karten spielst, oder sich halt bewegen kann, wenn du die entsprechenden Karten spielst. Das heißt, du hast dann ein Deck, shuffelt, wird dann zufällig ausgeteilt. Das heißt, du kannst dich nicht immer bewegen und du kannst auch nicht immer schießen. Und nach hast du dann halt Spezialkarten, um, was weiß ich, 3 Schüsse gleichzeitig abzufeuern, die auf diagonal und geradeaus gehen. Du kannst die Karten upgraden, dass die dann, wenn oben ein Feind getroffen wird, wird dazu zurückgeschubst. Wenn er da jemand trifft, gibt es zusätzlichen Schaden. Oder der Schuss splittet sich auf. Oder du kannst sagen, ich habe keine Schüsse mehr, sondern halt eine Laserwaffe, die dann durch 4 Felder durchgeht, dafür aber nicht mehr so eine große Reichweite hat. Ja, also alles, was man eben so aus einem Space Invader-artigen Spiel kennt. Und auch die Gegner bewegen sich halt jede Runde nach vorne. Die laufen dann nicht so links, rechts, runter, links, rechts, links, runter, so diesen klassischen Snake-Weg, sondern jede Einheit hat halt unterschiedliche Sachen, die sie kann oder macht. Das heißt, wenn du gegen einen dicken Blob schießt, dann spaltet er sich halt auf in weitere grüne Blobs. Andere Feinde, wenn sie getroffen werden, machen andere unverwundbar. Andere haben Schutzschild, wenn sie neben anderen stehen. Das heißt, die musst du dann zuerst zerstören. Es gibt Spezialfeinde, die dann immer, was weiß ich, ein bestimmtes Gebiet alle drei Runden angreifen. Es gibt natürlich auch Bosse und so weiter. Und das ist wirklich, wirklich cool. Gibt es gerade auf Steam für 20 € im Sale, also 22 ohne. Start. Und das ist wirklich, wirklich cute. Das ist total faszinierend. Das ist total clever gemacht. Und auch das Progressionsgefühl, also Roguelike, würde ich es nicht mal nennen, sondern es ist wirklich einfach ein Deckbuilder-Game. Klar wirst du zurückgesetzt, wenn du es nicht schaffst, aber ich habe jetzt in den Runs, in denen ich gespielt habe, jetzt bin ich eigentlich immer zum Endboss gekommen, also auch schon in dem zweiten Schwierigkeitsgrad. Es ist wirklich sehr, sehr zugänglich und relativ einfach, wenn man schon mal ein bisschen Rundenstrategiespiel gespielt hat. Du musst halt aufpassen, dass die nicht unten rauslaufen, also die Feinde kommen halt dann auf dich zu, auf diesem Grid. Du hast so ein Board mit irgendwie 5x10 Felder oder so, und wenn diese Feinde halt unten reinkommen, dann siehst du, da kommt dann so ein kleiner Totenkopf, und wenn du sie dann nicht erledigst, dann kriegst du einen Doom-Level. Und bei 5 Doom bist du halt Game Over. Und dann kannst du zwischendurch aber auch in Shops gehen. Da kommt dann so eine kleine Händlerin, die dir dann Sachen verkauft. Da kannst du dann Karten ausdünnen, kannst neue Items kaufen, die dir dauerhafte Upgrades geben. Oder eben halt auch deine verdienten Punkte in neue Karten setzen. Und wie bei Slay the Spire und Co. hast du dann zwischen den Runs immer die Möglichkeit, okay, nehme ich jetzt diese Feind, also diesen Level an, auf der Weltkarte. Da sind die Feinde vielleicht ein bisschen schwerer. Dafür verliere ich aber auch als Belohnung einen Doom-Level. Ja, also kann ich mich wieder zurücksetzen, damit ich nicht vorher Game Over gehe. Oder nehme ich eher die leichteren Gegner und kriege 3 Angriffskarten. Oder nehme ich den anderen Level, da habe ich dann die Chance auf eine Rare-Karte. Dafür habe ich dann aber weniger Auswahl und so weiter und so fort. Also sind alle Elemente drin, die man so kennt. Man kann auch Rerolls machen, 3 Stück pro Runde. Man kann neue Klassen freischalten, die dann mit einem anderen Startdeck anfangen oder vielleicht einen schon so eine Ability mitbringen. Man kann Schwierigkeitsgrade freischalten. Total gut. Wie gesagt, alles jetzt auf dem Papier klingt so, als schon wieder so ein Slay the Spire, aber halt mit dieser Idee, rundenstrategisch damit so zu arbeiten, dass die Positionierung auf dem Feld auch entscheidend ist, welcher Schuss wann wie eingesetzt wird. Ah ja, und es gibt noch eine coole Mechanik, dass du hast halt so ein Heat-Level. Das heißt, du kannst auch überhitzen als Roboter. Dann kommt die Karte aber nicht mehr in deinen Mischstapel rein, sondern ist dann verbrannt. Das heißt, sie ist dann als Nietenkarte quasi in deinem Deck. Ja, das heißt, du kannst sagen, okay, diesen einen Schuss, den muss ich jetzt setzen, weil damit erwische ich irgendwie den entscheidenden Faktor und diesen einen Gegner, das muss ich jetzt machen. Dann gibst du eine Heat zu viel aus, dann verbrennt die Karte. Und dann kannst du sie halt, wenn sie das nächste Mal kommt, nicht nutzen. Wenn du aber dann sagst, nee, ich spare mir das, ich beende die Runde, kriegst du halt eine neue Kartenhand und dann kann die Karte wiederkommen. Das heißt, du kannst sie dann halt wiederverwenden. Und manche Gegner, wenn sie dich treffen, die bauen dir dann auch so Nietenkarten in dein Deck ein. Oder Spezialgegner sagen, du hast jetzt hier eine Negativkarte. Wenn du die nicht spielst, was ja auch wieder Heat kostet, dann kriegst du bla 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 Malus XY und so. Super gut, macht mir total Spaß. Man will immer noch einen Run und noch einen Run machen und so einen Run bis zum Boss, also es hat dann immer so 3 Akte, dauert so 20, 25 Minuten, also so diese gute Slay the Spire-Länge, wo man sagt, ah ja, einen Run mache ich noch und dann hat man wieder was freigeschaltet und dann sagt man sich, ah ja, den nächsten Run mache ich jetzt auch noch. Mhm. Richtig schön.
Star Vaders. Was würdest du denn sagen zu dem Stil? Also ich finde, das ist ja 2D gezeichnet. Ne, da ist jetzt nicht der höchste Production Value drin.
Nö, das sind 2 Leute. Ich habe geguckt. Das sind 2 Leute, die das gemacht haben. Super kleines Indie-Game, Indie-Team, die da wirklich einfach handgezeichnet so ein bisschen so einen Anime-Look gemacht haben. Das ist jetzt kein Stil, wo man sagt, wow, damit sticht es besonders heraus, aber es ist kompetent und es ist vor allem liebevoll gemacht. Also die Karten sind super klar lesbar, das ist nicht irgendwie verschnörkelt. Die haben eine sehr, sehr klare Symbolik, dass du sofort immer weißt, was das bedeutet. Die Feinde unterscheiden sich auch entsprechend gut, dass du immer einen guten Überblick hast. Und es sind so ein paar kleine Easter Eggs sind drin. Also die Verkäuferin ist so winzig, dass die kaum hinter ihrem Tresen hervorgucken kann. Und dann steht so ein kleines Tippsglas auf dem Dings. Und dann kannst du da noch so ein paar Münzen reinwerfen. Also es ist einfach liebevoll gemacht, dieses Spiel. Und grafisch ist es solide, aber jetzt nicht herausstechend oder so, aber ich finde es jetzt gerade im Zeitalter der KI-Kunst, finde ich, merkt man das, dass das mit sehr viel Herzblut gemacht ist.
Was war deine Lieblingssynergie, die du bisher in einem Deck mal hattest, was du gespielt hast? Irgendwas, wo du besonders weit gekommen bist oder was? Irgendwas Richtung Roboter? Ich sehe hier, es gibt Wurmlöcher auch, Artefakte.
Also ich hatte, manchmal kann man so Upgrades für Karten freispielen und dann kriegst du halt ein Upgrade für eine von drei Karten. Und dann hatte ich halt schon ein Artefakt, was so einen Laser gemacht hat, der dann wie gesagt durch die Reihe durchschießen kann. Das pierst dann durch die Gegner durch, das ist schon super mächtig. Und dann hatte ich noch eben ein Schuss-Upgrade für diese eine Karte, dass du, wenn die dann einen Feind zerstört, dann schießt du nochmal. Ja, und so. Und dann kannst du da richtig coole Kombos machen. Das ist schon sehr, also jeder Run spielt sich auch deutlich anders, weil du dann eben neue Karten freischaltest und dann auch wieder neue Dinge entdeckst.
Ich finde spannend, dass sie da so ein, was ist das, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mal 10, 12, 5 mal 12 Grid genommen haben. Das ist ja, wirkt ja erstmal relativ beliebig. Das ist natürlich das Format, was auf dem Smartphone ist. Mhm. Kannst du dir auch als Smartphone-Spiel vorstellen?
Also vorstellbar ja, aber es ist halt auf Hochkant sozusagen schon präpariert, aber du hast links und rechts ja auch ganz viel Info, aber das ist nicht die entscheidende. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man das auf einem iPad Hochkant vielleicht auch ganz gut spielen könnte, aber es fühlt sich jetzt nicht wie ein klassisches Mobile-Game an. Also man kann es mit Tastatur, mit Gamepad auch spielen, also auf der Switch wäre das, glaube ich, auch super gut. Ich bin mir sehr sicher, dass sie es dafür auch umsetzen werden. Auf dem Steam Deck kann man super spielen, aber auf dem PC mit Maus und Tastatur sowieso, weil es halt ein Kartenspiel ist. Ob es jetzt so für Touch ausgelegt ist, weiß ich gar nicht, würde ich gar nicht mal so sagen, dass das ihr Hauptargument war, nö.
Okay, cool.
Das ist wieder eins dieser Spiele, wo ich mir wünschen würde, dass ich Lust hätte auf Deckbilder-Spiele. Aber leider. Ich habe mir das nämlich auch irgendwie von der Zeit schon mal angeguckt, weil das ja auch sehr gute Bewertungen bekommen hat.
Da habe ich es auch entdeckt, Idee, ja.
Und die Idee finde ich auch super charmant irgendwie, aber dann dieser Deckbilder-Part ist wieder so. Ich habe Balatro auf der PlayStation installiert. Vielleicht werdet ihr mich nie wieder hören und das wird das letzte Deckbilder-Spiel sein, das ich ausprobieren werde.
RIP. Lust.
Wann last Woche, words. Was? Ja. Was? Okay. Letzte Woche hast du es gemacht, oder wann?
Balatro installiert, meinst du? Ja. Das ist, glaube ich, sogar schon ein bisschen her tatsächlich.
Achso, du hast es immer nicht gespielt.
Ich habe es noch nicht gespielt. Nee, sonst hättet ihr, sonst würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen, nach euren Meinungen zu dem Spiel nach.
Spannend. Also, wenn ihr den nächsten Brunch hört ohne Basti, wisst ihr, was mit ihm geschehen ist. So, und da wir alle wissen, was Microsoft geschehen ist, werden wir uns jetzt ein wenig düster einstimmen. Wir hören Winter Entombs You aus Dwarf Fortress. Microsoft hat über 9000 MitarbeiterInnen entlassen. Das sind nicht die ersten. Das war über die letzten zwei, drei Jahre ja schon mal der Fall. Inzwischen sind knapp 10% der kompletten Microsoft-Belegschaft über die letzten drei Jahre davon gegangen. Sie haben spontan davon erfahren, wie auch schon bei den letzten Kündigungen. Es gab zwar schon Gerüchte letzte Woche, aber dass es so hart dann nochmal kommt und dermaßen groß ist, das hat mich dann auch sehr überrascht. Und es ist vor allen Dingen nicht nur die Menschen, das ist natürlich das Schlimmste an der ganzen Geschichte, die ihren Job verlieren, aber die Spielgemeinde, wie ich uns alle manchmal nenne, ist auch um Everwild gebracht, um das Perfect Dark Reboot, um ein bisher unangekündigtes ZeniMax MMORPG. Und John Romeros nächsten Shooter werden wir auch nicht sehen. Das sind alles Projekte, die jetzt in diesem Rahmen alle eingestellt wurden. Und wir haben Entlassungen bei King, das sind die Candy Crush gemacht haben, bei Rare, da ist auch der Top-Mann, der ich glaube CEO war, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall schon seit 35 Jahren dabei, Urgestein in der Branche, ist nicht mehr dabei. Initiative hat Perfect Dark jetzt nicht gemacht, wurde direkt komplett geschlossen. Bei ZeniMax mussten Leute gehen. Das Blizzard Social Team wurde eingestellt, entlassen. Bei Turn 10, dem Forza Team, wurden Leute entlassen. Raven und Sledgehammer Games, die Call of Duty Support gemacht haben, wurden Leute entlassen. John Romeros Studio. Und das alles nur damit sie, ja, was weiß ich, Activision Blizzard besser draufsteht. Also ich verstehe das alles nicht. Im letzten Quartal wurden ein Profit von 30 Milliarden öffentlich gemacht. War das nicht genug? Ist das alles zu kacke? Als offizielle Begründung sagt der Chef, wir sind hier so ein Brocken, wir mussten agiler werden. Mhm. Wir waren, Phil Spencer war das alles nicht mehr agil genug. Ja. Ja, wie war denn eure Reaktion, als ihr es gehört habt?
Erschrocken? Gibt es da eine andere Reaktion drauf? Also gerade weil das halt einfach in dieser Art und in, also hier hat man es ja nicht nur gemerkt anhand der krassen Zahlen, ne, allein an MitarbeiterInnen, die dort jetzt entlassen werden, sondern eben auch anhand dieser ganzen Projekte und Studios, die direkt geschlossen wurden oder zumindest irgendwie davon betroffen sind. Und halt auch bei Spielen, wo man sich ja eigentlich denkt, ey, das ist doch eigentlich, die Nummer läuft doch. Also gerade so ein Call of Duty, dass da jetzt teilweise eben auch Studios, die daran mitarbeiten, irgendwie betroffen sind, da ja, wundert man sich, was das verursacht hat. Es gab natürlich Projekte, sowas wie Rare's Everwild, was, glaube ich, in der Entwicklung schon auch schwierig war und wo es auch immer wieder Probleme gab. Und da kann man halt manchmal nicht hinter die Kulissen gucken und kann letztendlich auch gar nicht beurteilen, ne? Ist das jetzt der richtige Schritt? Es ist halt aber trotzdem einfach dramatisch, dass dort dann eben ja ein Teil dieses Studios einfach entlassen wird und ein großes Projekt geschlossen wird. Was da auch interessant ist, ist dieses ZeniMax MMORPG mit dem Projektnamen Blackbird. Da hatte der Jason Schreier auch noch einen zusätzlichen Artikel zu veröffentlicht, wo er so ein bisschen Insights geteilt hat. Und da kam auch noch so ein bisschen hervor, dass das Team da doppelt überrascht war, weil dieses Spiel in diesen ersten Playtests und auch ein Phil Spencer, der vor Ort sich das Spiel angeguckt hat, alle waren irgendwie begeistert von diesem Spiel. Genau, in der Rückbetrachtung denkt man sich das natürlich bei so Projekten eh oft, gerade wenn man daran wahrscheinlich beteiligt ist, so ey, das wäre alles noch gut geworden, hätten sie uns mal nur gelassen, aber gerade wenn dann sozusagen auch schon weiteres Feedback zu reinkommt und eben auch dann so jemand wie ein Phil Spencer das eigentlich toll findet, dann ist es halt doppelt seltsam und auch wieder die Art und Weise, dass dort Leute so in der Ungewissheit gelassen werden, da wurde dann davon gesprochen, dass deren Chaträume sozusagen geschlossen wurden und die ganzen Angestellten eigentlich gar nicht so richtig wussten, was Phase ist. Und dass das dann von heute auf morgen passiert ist, das heißt, hey, dein Arbeitsplatz übrigens, den gibt's jetzt gar nicht mehr. Ach, und das Projekt, an dem du jetzt jahrelang gearbeitet hast, Blackbird, ich habe gerade die Zahl nicht im Kopf, aber das war ja über Jahre hinweg vom Team, das eben auch Elder Scrolls Online gemacht hat, in Entwicklung parallel. Und das ist jetzt einfach weg. Und das ist einfach so eine Art und Weise, wo man sich einfach nur den Kopf kratzt.
Das ist Peak Capitalism, 30 Milliarden Profit machen als Firma und dann 9000 Leute entlassen. Also ich meine, das ist doch völlig absurd. Ja. Das ist doch nicht nachhaltig. Also ich meine, ich verstehe es voll und ganz, dass man sagt, hey, so ein Projekt wie Everwild, das läuft in eine falsche Richtung, wir finden da keinen Weg, lass uns das lieber einstellen. Das verstehe ich, ja. Nicht jedes Projekt, nur weil man Gewinn gemacht hat, muss umgesetzt werden, völlig klar. Aber wie ihr gesagt habt, Perfect Dark Reboot sah nach einem Hit aus. So. Und das ist ja auch das, man hat sowohl von KritikerInnenseite das Gefühl, als auch von der Gaming-Bubble das Gefühl, das wollen die Leute haben. Und das
ja, genau, aber die Entwicklung war da auch sehr, sehr schwierig.
Natürlich,
das hat ja
natürlich
mehrfach den leitenden Kopf gewechselt, dann wurde ein Studio, da wurde ja Crystal Dynamics, glaube ich, sogar noch mit dazu geholt und dann auch wieder nicht und dann noch von jemand von einem anderen Studio davor gesetzt. Also auch da kann ich theoretisch verstehen, dass es nicht hinkriegen, aber dann warum dann nicht sagen, da fangen wir halt nochmal neu an? Warum muss immer gleich alles dann mit Schließung und die Leute entlassen werden? Die können doch auch alle nochmal neu anfangen dürfen. Also das ja.
Ja, ist halt die Frage, ne? Wenn man dieses Geld dann sozusagen da nicht weiter hinein investieren will oder auch sagt, ey, man hat das jetzt nicht übrig, weil ist ja jetzt nicht so, dass, also.
Ja, das können sie ja nicht sagen, dass sie es nicht übrig hätten. Natürlich haben sie es
übrig. Ja, klar, Microsoft das übrig, aber ne, rein in der Kalkulation, dass sie halt sagen, naja, darauf wollen wir jetzt sozusagen nicht setzen, dass da letztendlich ein gutes Spiel bei rauskommt, ist leider auf einer wirtschaftlichen Seite irgendwie nachvollziehbar. Ja, aber ist halt einfach.
Und die Und die Projekte müssen ja für sich stehen. Also nur weil Microsoft als Mutterkonzern viel Milliarden Profit macht, da ist ja auch viel Office, genau, und so dabei, heißt es ja nicht, dass dann jedes Games-Projekt umgesetzt werden kann, weil die müssen ja sich irgendwie auch tragen. Und wir wissen jetzt ja nicht, wie das da aussieht. Aber man hat nicht das Gefühl, dass mit 35 Millionen AbonnentInnen beim Game Pass, dass das nicht irgendwie ein stabiles Setup jetzt wäre, was Microsoft da sich gebaut hat mit Activision Blizzard und allem drum und dran. Und auch WoW steht so gut da wie nie zuvor. Und solche Geschichten. Also weißt du, da fragt man sich schon so, warum muss man jetzt, klar, bei einer Fusion müssen immer Leute gehen, aber das sind schon extrem viele Leute, die da jetzt gegangen sind, weil so ein Activision Blizzard ist ja nicht automatisch leichter zu handeln oder zu führen, nur weil sie jetzt eine neue Mutterfirma haben. Das war ja, die Leute hat man da vorher auch gebraucht. Also natürlich wird sich Sales und, keine Ahnung, IT und solche Stellen, natürlich schrumpft dann was, wenn so Unternehmen zusammengeführt werden. Das verstehe ich schon und ganz. Aber diese Studioschließungen sind doch echt ein Problem. Ja, ja. Und das Gleiche hatten wir ja auch schon bei Electronic Arts und so gehabt. Also immer wenn so viele große Studios von so großen Firmen aufgekauft werden, hat man manchmal so das Gefühl, da fehlt dann Führung und dann schließt man es lieber, bevor man es irgendwie dann einen Flop rausbringt oder so? Ja, oder sind das dann reine Abschreibungsgeschichten? Das kann ja auch sein. Also bei Warner zum Beispiel haben sie doch auch so einen Acme, einen Roadrunner-Film produziert. Der war wohl auch gut, die Screenings waren auch super und dann hat man aber so große Steuerzahlungen in Visier und dann hat man dieses Projekt einfach gekannt, also wirklich eingedost, in den Giftschrank gestellt und als Abschreibung deklariert. Ja, und den Film lieber erst gar nicht rausgebracht. Weil man dann gesagt hat, hier, der hat irgendwie 40 Millionen gekostet, das können wir jetzt abschreiben als Verlustgeschäft. Ob da sowas dahinter steht, um den Aktienkurs noch weiter zu treiben, dass man dann so Studios kauft und dann runterwirtschaftet und abschreibt als Verlust, also das, so perfide halte ich das inzwischen. Also das war mein erster Gedanke, um auf die Frage zu antworten. Ist da Mechanik dahinter? Ist da Kapitalismus, also düstere Black Magic vom Kapitalismus dahinter? Weil wir das ja jetzt nicht zum ersten Mal sehen, solche Geschichten, dass solche kreativen Teams eingekauft werden und dann passiert da nichts mehr.
Ja, gerade das Beispiel mit Electronic Arts, da haben wir es ja genauso. Und es fällt mir halt schwer, inzwischen Beispiele zu finden, wo es positiv ausgegangen ist. Immer wenn der große Konzern von außen kommt und was übernimmt, geht es in der Regel dann irgendwie schief. Und der Grund, warum sie das gekauft haben, weil da Spiel XY bei rausgekommen ist, was halt ein Fanliebling war und deswegen wollte man es haben, das passiert dann auf einmal nicht mehr und auf einmal wurde dann allen ein möglicher nochmal so ein Erfolg quasi genommen. Und das hat auch immer so ein bisschen Geschmäckle, wenn der große Publisher kommt und halt die Sachen schließt, als wenn das halt die Teams selber machen. Also The Initiative hätte ja auch genauso gut sagen können, nee, das wird hier nichts. Wir müssen das halt hier einstellen und dann ist das halt deren Entscheidung und die machen halt Schluss, so wie es ja auch schon mal in der Vergangenheit bei Indie-Studios und so passiert ist. Warum muss da Microsoft hingehen und sagen, nee, wir machen das für euch, ihr kriegt das hier nicht gebacken, wir entlassen jetzt alle diese Leute. Ich finde, gerade bei Microsoft habe ich auch immer das Gefühl gehabt, da sind irgendwie so viele einflussreiche Menschen oben in der Riege, die kaufen sich alle mal ihr Best-of von 1998 bis 2006 jetzt noch zusammen, was sie irgendwie geil fanden, weil sie denken, das ist genau das Richtige. Dann wissen sie nichts damit anzufangen und dann kommt halt gar nichts mehr bei rum. Wie viele Sachen kriegen wir jetzt nicht von den Sachen, die sie eingekauft haben? Die haben nichts aus Rare rausgekriegt, außer Sea of Thieves. Das war zwar gut, aber das ist ein Spiel. Die haben das mal gekauft wegen Banjo-Kazooie, wegen GoldenEye, wegen der ganzen Kompetenz, die da war. Da kam nichts bei rum. Die haben The Initiative gegründet mit absoluten Topstars der Industrie. Das Studio hat 7 Jahre rumgedödelt, also nicht rumgedödelt, sondern alles versucht, meinetwegen. Aber es ist auch nichts bei rumgekommen. Die können offensichtlich nicht mit Spielestudios umgehen. Das hier, der Age of Empires, Ensemble Studios, auch nichts. Das Age of Empires 4 hat nichts mit der Magie zu tun, was ein Age 2 ausstrahlt. Mir fehlen wie Bungie. Du findest ewig viele Beispiele, wo alles immer den Bach runtergeht unter Microsoft. Und ich finde, es kotzt mich maximal
an. Und das, was rauskommt, ist dann Redfall.
Ja. Und dann werden sie dafür wieder abgestraft und dann wieder entlassen. Das ist ja das Schlimme.
Was halt auch verrückt ist, wenn man sich so die größten Marken von Xbox und Microsoft eben anschaut, so ein Halo, Gears of War und wie sie nicht alle heißen, so, die haben auch immer mehr an Bewandtnis verloren, weil sie es einfach nicht geschafft haben, an diese Erfolge anzuknüpfen. Also da steht einfach jetzt die Xbox echt schlecht da, was sowas angeht. Und ich finde auch, die Strategie wirkt irgendwie so ein bisschen kopflos. Also ne, man schaut sich A, diesen großen Einkauf an, den Microsoft gestartet hat und die ganzen Studios, die sie sich einverleibt haben. Und dann merkt man jetzt, okay, in mehreren Wellen wird da sogar so ein Kahlschlag betrieben, was schon mal, weiß ich nicht, irritierend ist. Klar, ne, bei so Übernahmen passiert es einfach leider öfters, dass eben dann auch Leute und Redundanzen irgendwie gestrichen werden. So hier heißt es ja immer so schön in so PR-Sprech, aber dass das in so einem Maße passiert, ist halt erschreckend. Und was aber noch für mich auch noch erschreckender ist, ist dieses Perfect Dark zum Beispiel, das Reboot. Das haben sie ja gerade erst in einem Trailer gezeigt. Mhm. Also da hat nichts darauf hingewiesen, dass das nicht existieren wird und dass das ja irgendwie eingestellt wird. Und das genau, spricht, wo
ist der Grund? Was ist passiert seit in den letzten 5 Monaten? Was ist da passiert, dass jetzt das Ding geschlossen wird? Die haben uns das im Februar oder Januar, wo es war, doch gerade erst kredenzt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ist nichts Offensichtliches passiert. Also das, was klar ist, sie haben sie ja das klare Ziel für sich ausgegeben. Sie würden gerne 100 Millionen Abonnenten Game Pass haben 2030. Dass das Ziel absolut unrealistisch aus jetziger Sicht erscheint, dürfte klar sein. Das haben sie mal also hingestellt als Ziel, als sie von 8 auf 10, dann von 10 auf 18 Millionen hochgegangen sind. Dann waren sie 2022, glaube ich, knapp bei 24 oder 22 Millionen. Waren jetzt letztes Jahr 34 und jetzt ist es 35 Millionen. Also das Wachstum ist halt nicht mehr 20%, 30%, 40% Wachstum, sondern nur noch absolut einstellig. Und ich sehe halt auch überhaupt nicht, warum sollten die Leute auch mehr machen? Also ich sehe da halt keine große Vision, warum da noch Wachstum hinter sein soll. Ganz ehrlich, ich finde 100 Millionen sowieso sportlich. Alter, wie viele Leute sollen denn die ganze Zeit immer nur zocken?
Mhm. Ja, also die Strategie damals, diesen Game Pass aufzubauen, die fand ich schon ziemlich gut. Also es war eine gute Idee, um Microsoft und Xbox da so irgendwie so ein eigenes Standing zu verschaffen. Aber ja, man merkt halt, okay, irgendwo ist da auch schnell dann doch die Grenze erreicht. Ach, ey, keine Ahnung. Also Xbox ist wirklich so ein Problemkind. Und was da jetzt gerade passiert, das unterstreicht es halt einfach nur noch dicker. Und macht mir auf jeden Fall Sorge, wenn man sich das anschaut. Aber auch generell, also jetzt mal abgesehen von Microsoft und Xbox, einfach die Branche ist in keinem guten Zustand und das macht.
Ja, aber ist das vielleicht auch, weil Microsoft halt alles weggekauft hat, als es günstig war nach der Pandemie?
Ja.
Nee, nicht nur. Also, nee. Also ich finde.
Ich sag nicht nur, das habe ich nicht gesagt.
Nee, also das ist schon ein branchenübergreifendes Problem gerade, was wir sehen, dass eben diese großen Investments in große Spiele schwierig geworden sind, wenn sie dann halt nicht irgendwie Riesenerfolge werden und da halt das Risiko. Ich glaube, der Mut fehlt auch so ein bisschen. Und es wird sich, Micha hat es auch schon auf dem Discord geschrieben, ich glaube, die nächsten 2-3 Jahre werden echt happig. Also wir werden uns umgucken, was da überhaupt noch groß rauskommt nächstes Jahr. Also diese Flut an Spielen, was so AA und AAA, also AA vielleicht noch ein bisschen mehr, aber diese großen AAA-Blockbuster-Spiele. Ich glaube, GTA 6 wird so ein bisschen das letzte große Spiel werden für lange Zeit, weil da sich dann in dem Umfeld auch keiner traut und dann ist es so eine Omnipräsenz und so weiter. Aber so Titel rauszuwerfen wie so ein Mass Effect oder so, weißt du, was dann so richtig groß auch einen Einschlag hatte dann beim dritten und so. Ich weiß nicht, wer sich das jetzt noch groß trauen soll. Also Sony macht vielleicht noch hin und wieder was, aber auch die sind ja total zaghaft geworden. Und Microsoft jetzt, mein Indiana Jones war jetzt das letzte große Ding, aber kriegen wir solche Dinger dann überhaupt noch? Sowas wie Uncharted, wird sowas überhaupt noch gemacht werden? Oder sehen wir jetzt nur noch die sichere Bank die nächsten Jahre? Ja? Also nur noch Remakes, Neuauflagen, weil das nimmt ja gerade total Überhand. Hier, wir haben den Mut, nicht ein neues Gears zu machen, dann kriegt er halt Gears Reloaded. Hier ist Skyrim, guck mal, neue Grafik. Huhu. Also ich glaube, das wird wahnsinnig stark zunehmen, weil da die Kalkulation leichter ist. Und ja, die US-Spielebranche und hat auf jeden Fall ein Riesenproblem, was die Arbeitskräfte angeht. Wer hat denn da noch Bock zu arbeiten, wenn du morgen nicht mehr weißt, ob du einen Job hast? Also das ist ja die Vollkatastrophe sowieso.
Einmal das. Und du hast halt auch das Problem, dass Spielende da draußen das natürlich auch nicht so geil finden. Also ja, natürlich hast du den Nostalgiefaktor bei einem Oblivion. Aber du willst die Dinger halt auch nur so und so oft spielen. Und wenn du dann merkst, ja, in der Industrie bei Gaming, da passiert nicht mehr so viel, dann sind die Leute eben doch raus, wenn sie 20 werden, machen ihre Familie und kommen nicht nochmal zurück. Und dann ist die ganze Industrie, dann hast du halt die Spirale nach unten, wenn halt nichts mehr groß gemacht wird, weil halt alles, alles darauf wartet.
Ich glaube, halt diese Auswirkungen, die werden wir jetzt erst noch viel später wirklich merken. Also klar, jetzt hast du gefühlt von Monat zu Monat immer wieder irgendwelche schlimmen Schlagzeilen, wie jetzt die um Microsoft. Aber wie sich das eben auf den Games-Markt und die Spiele, die veröffentlicht werden, auswirkt, das können wir jetzt noch gar nicht erahnen, sozusagen. Ich glaube, das ist ja so ein langer Prozess, bis wir jetzt wirklich merken, oh, jetzt wird's dünn. Jetzt haben wir wirklich wenige Spiele.
Nur. Ja, meint ihr denn, es wäre nochmal möglich, so einen absoluten Crash zu haben wie 85?
Das war ja quasi in die andere Richtung. Da war es ja dann quasi zu viel. Zu viel Konsolen, zu viel Zersplitterung und so. Ich glaube, das wird halt eher andersrum werden. In 5 Jahren gehen wir wahrscheinlich auf die Gamescom und dann gibt es halt einen 2000 Quadratmeter AA-Arena, wo Valentina dann irgendwie 5 AAA-Spiele vorstellt und der Rest der Gamescom ist Indie-Arena. Weißt du? Da dreht sich dann der Spieß um.
Ja, aber zu viele Indies, das Problem habe ich ja jetzt auch schon, auch mit dem Spiel, was du jetzt zum Beispiel heute mitgebracht hast, Star Vaders, hatte ich nicht auf dem Radar. Es gibt einfach zu viele von diesen sehr guten bis guten Indie-Games, die kann ich gar nicht alle spielen. Und ich weiß auch nicht, ob der Markt die alle halten kann. Also da sind ja auch genügend Indie-Projekte, die auf lange
Sicht. Nein, aber da wird es noch mehr, geben, weil ich meine, wo sollen die 9000 Leute hin? Davon sind 3000 irgendwie Game Devs oder so, 4.000, 5.000 vielleicht, wenn es hochkommt und die gründen alle jetzt ein Studio mit 5, 6 Leuten, also die Kapolypse, das wird sich nicht rechnen, nee, aber da werden es natürlich auch viele probieren. Ich meine, wir haben jetzt schon, wie du schon gesagt hast, jeden Tag kommen irgendwie 500 Indie-Spiele raus auf Steam, das ist absurd, aber das wird sich, glaube ich, weiter verschärfen und weiß nicht, ob sich daraus dann wieder so AA-Studios dann gründen werden müssen. Weißt du, dass wir wieder kleinere 5, 6-Stunden-Spiele kriegen, das wäre meine Hoffnung. Also ich sehe es ja immer gern positiv. Und meine Hoffnung wäre, dass wir eben nicht mehr so Großprojekte brauchen, sondern dass wir halt wieder so 5, 6, 7-stündige Singleplayer-Abenteuer kriegen, die auf eine Idee münzen. Und dann aber auch mit der modernen Technik geht es ja auch ganz gut. Also du kannst ja auch als kleines Team gut aussehende, was weiß ich, Shooter machen oder 3D-Adventures oder Action-Adventures und so. Da brauchst du ja nicht diese 100 Millionen Budgets, die dann die großen Studios haben. Mhm. Und da brauchst du eigentlich heutzutage ja auch kein Microsoft mehr dazu, um das dann zu publishen.
Also, könnt ihr euch vorstellen, dass es jetzt auch so eine Art Backlash gibt aus Konsumentensicht, dass die Leute sagen, boah, Microsoft, das kotzt mich jetzt schon an, was ihr da macht und wie ihr es macht, dann kaufen wir eben keine Produkte mehr von
das
euch.
Das wird null Auswirkungen haben.
Also das betrifft ja vor allen Dingen die Leute, die sich auch wirklich mit der Games-Branche mehr auseinandersetzen und ich weiß nicht, wie viele davon wirklich dann noch was mitbekommen und dann auch davon so genervt sind. Also das ist, glaube ich, was Spezifisches. Das wird sich dann erst niederschlagen, wenn, weiß ich nicht, die Spieler ausbleiben. Dann gibt es halt Leute, die sich beschweren und sagen, okay, ich kaufe mir keine Xbox mehr, weil hier kommt ja gar kein Spiel mehr für raus oder so.
Ja, und vor allem ist es nicht so ein Personal-Ding. Also Phil Spencer ist jetzt ja nicht so, hat nicht so eine Arschloch-Charakteristik bekommen durch so einen Move, weißt du? Das ist so, ja, okay, das ist halt corporate, aber das ist nicht auf eine Person. Also ich finde Phil Spencer immer noch sympathisch, so wie er das macht und tut. Es ist jetzt anders, als wenn den Elon Musk irgendwie durchdreht und man hat dann keinen Bock mehr auf Twitter und geht deswegen. Oder man sagt, hey, seid ihr eigentlich bescheuert? Der Bezos heiratet mit 100 Promis da in Venedig, sperrt dieses ganze Ding ab und 100 Maschinen fliegen dahin, aber ich soll meinen Joghurtbecher trennen. So, weißt du? Also das sind ja so andere Sachen, dass dann Leute sagen, ich bestelle jetzt da nicht mehr bei Amazon wegen der Aktion. Aber so eine Standardaktion, sorry, aber es ist ja bei uns im Kapitalismus jetzt so, dass da, wenn da 9000 Leute gehen, das nimmt ja keiner mehr persönlich. Also außer die Leute, die davon betroffen sind. Aber aus Konsumentensicht liest du diese Meldung und denkst dir, ja, ist halt eine unter vielen Meldungen. So bitter ist es ja momentan.
Ich finde den jetzt schon, ich weiß gar nicht.
Aber das ist nicht so ein Du weißt, was ich meine. Es ist nicht so eins, da hätte nicht eine Person gesagt, so, und ich mache jetzt diese Big Beautiful Bill oder solche Geschichten, ja, oder Let That Sink In. Also es hat nicht so einen persönlichen Unsympath-Charakter, wie es eben halt so viele andere Aktionen momentan sind, die sich diese Millionäre. Ja, ja, eben. Ja, aber deswegen hast du es eben nicht so personalisiert.
Du hast keine Figur. Ja, das stimmt. Das ist definitiv so. Deswegen, aber ich meine, also ich könnte mir vorstellen, oder vielleicht wäre es ja auch mal gut, wenn man irgendwie Microsoft ein paar Aufkleber auf dem Gamescom-Stand ranklebt, wir wollen unseren Perfect Dark oder was weiß ich. Halt irgendeine Form von Feedback in den, oder ist denen halt alles scheiße. Wenn halt nie Feedback kommt, dann ist es auch klar, warum denen immer alles kackegal ist, was sie machen. Und sie alles machen können.
Also Feedback gibt es ja jetzt auch schon ordentlich. Also wenn die jetzt
aber ist das relevant? Ist das Feedback von Konsumenten, von Microsoft-Menschen?
Für die zählt nachher, was ist auf dem Konto, was kommt rein, welchen Umsatz machen sie? Ich finde halt nur, also ich musste deshalb auch gerade so ein bisschen schmunzeln, weil klar, der Phil Spencer, der tritt ja auch immer so relativ sympathisch auf, aber ich finde, das zeigt einfach nochmal, was die halt da auch einfach für eine Maske aufsetzen und was das eigentlich für ein Meme-Spiel ist und wie wenig man einfach solchen Personen in dem Sinne Glauben schenken darf. Das war bei, um das jetzt auch mal auszuweiten, ob auch Sony genau das gleiche vergessen, wie der hieß, der jetzt abgetreten ist und der ja auch nochmal kurz vorher da Leute entlassen hat und Studios geschlossen hat. Und ja, da merkt man einfach, du, auch wenn sie nett auftreten, so, du weißt nicht, was dahinter vorgeht. Und auch so ein Phil Spencer ist halt einfach, ist halt immer noch der Geschäftsführer der Games-Sparte von Microsoft. Und ich glaube, da kommst du halt nicht hin, wenn du eben auch dieses Business machst. Und ja, sympathisch sind mir die eh immer alle nur so halb. Da bin ich immer sehr vorsichtig, was das angeht.
Ich meine ja nur im Vergleich zu den Milliardären, wie die sich gebaren, ist so ein Phil Spencer halt zu glatt dafür. Da bin ich voll bei dir, ja. Und ich da gibt's übrigens, ja auch.
Sorry, ich glaube übrigens auch, es wäre anders, wenn es dazu eine Konferenz gegeben hätte. Also wenn es so eine E3 oder Summer Game Fest Präse gegeben hätte, aber diesmal mit, so, wir sind heute zusammengekommen, um euch zu erklären, dass wir 9000 Mitarbeiter entlassen, dann wäre der Hass auf Phil Spencer auf jeden Fall viel größer, weil du dann auch die Person vor dir siehst und dann denkst, boah, ne. Phil, das ist
ja,
das ist
doof. Sind halt auch 9000 MitarbeiterInnen, die jetzt alle, oder beziehungsweise ja noch mehr, die E-Mail haben ja alle Microsoft Mitarbeiter bekommen. Und so kann man ja ungefähr hochrechnen, wenn diese 9000 jetzt 4% sind, dann kannst du halt das Ganze einfach mal 20 nehmen, dann weißt du, wie viele bei Microsoft angestellt sind und diese E-Mail bekommen haben. Ja.
Eine Sache ist auch noch, dass es, glaube ich, nicht auf Phils Mist gewachsen ist, diese Leute zu entlassen. Das ist noch was ich sagen wollte. Ich glaube, das kommt schon von noch weiter oben, von Microsoft direkt, der dann halt einfach, und er muss dann halt gucken, wie er es macht, wie geht er damit um mit diesem Druck, wie viele Leute müssen jetzt weg, wie viel Budget müssen wir einsparen in der Games-Sparte. Und ich habe auch auf LinkedIn einen interessanten Post gesehen von so einem Analysten, der gesagt hat, dass der eigentliche Grund dahinter ist nicht, dass die Games-Branche unerfolgreich ist oder die Games-Sparte bei Microsoft unbeliebt oder unerfolgreich sei, sondern die einfach nicht genug Geld macht sozusagen, weil wenn man die Einsparungen hat, kann man das in AI investieren. Ja, also dieser AI-Hype ist, glaube ich, dahinter der größere Grund, dass Microsoft halt da wahnsinnig viel investieren will, möchte, muss, wie auch immer man das jetzt gerade sieht, um da halt mit Google und OpenAI und so mithalten zu können. Und das ist laut einiger Analysten jetzt wohl so ein bisschen der Grund, warum Microsoft da den Rotstift ansetzt an den Stellen, wo es halt irgendwie geht, um da AI-Infrastruktur hinten drauf aufzubauen, was die ganze Sache noch ekliger macht, ehrlich gesagt. Ja. Es gab tatsächlich wohl auch Newsletter, wo dann gesagt wurde, hier sind ein paar AI-Prompts für, wenn ihr jetzt entlassen seid, wie ihr das nutzen könnt, um einen neuen Job zu finden und so. Also das ist dann sehr perfide daran. Ne? Ach ja, naja.
Also wie gesagt, ich habe versteckt die News, dass Microsoft auf die Gamescom kommt. Das gab es auch letzte Woche, die Bestätigung. Ihr könnt den Leuten dort ja mal vor Ort zeigen, die nichts dafür können, was ihr davon haltet.
Ja, klar. Wird trotzdem noch mit der größte Stand sein der Messe. Also ja, das darf man jetzt ja auch nicht. Also das ist ja alles schon lang eingetütet. Also ich weiß nicht, ob der Stand so groß bleibt jetzt die nächsten Jahre, ehrlich gesagt. Die haben immer die komplette halbe Halle, fast die ganze Halle jetzt mit Activision Blizzard. Aber was sollen sie denn zeigen die nächsten Jahre, wenn jetzt alles gecancelt wird? Darf man da schon ein bisschen ketzerisch fragen, glaube ich, oder sich fragen. Ja.
Was haben wir noch in den News? Also natürlich interessiert uns da gerade bei diesem Thema auch eure Meinung. Lasst uns gerne auf dem Discord darüber diskutieren. Das Thema wird uns ja wahrscheinlich auch noch weiter begleiten. Helldivers 2 kommt auf die eben besprochene Microsoft Xbox und zwar am 26. August. Ja, habe ich nicht mitgerechnet. Das ist eine Sony-IP. Also das Studio wird ja von Sony querfinanziert. Und dass die das da rausbringen, um Reichweite weiter zu erhöhen, finde ich natürlich clever, finde ich gut. Also da habe ich
ist gut für die Demokratie.
Eben. Helldivers 2 ja auch ein von uns hochgeschätztes Produkt. Der Producer hat doch verlauten lassen, dass sie das über die Jahre jetzt, über die kommenden zu Helldivers 3 ummodeln wollen. Also das wird wohl kein spezifisches oder dediziertes Helldivers 3 geben, sondern Helldivers 2 wird jetzt einfach so lange weiterentwickelt, bis man irgendwann sagen würde, okay, das ist jetzt schon Helldivers 3. So viel haben wir da rein investiert.
Und auch wichtig, es kommt mit Crossplay. Also man wird dann auch Crossplay bei der Xbox-Version haben. Das ist ja auch ganz wichtig bei so einem Spiel.
Was Sie in der News ja auch gesagt haben, was ich interessant finde, genau, ein Helldivers 3 wird es so in der Form wahrscheinlich nicht geben, aber dass Sie trotzdem an einem weiteren Spiel arbeiten und sich da schon über Konzepte Gedanken machen. Da kann man also auch auf jeden Fall gespannt sein, was da noch alles aus der Richtung kommt.
Apropos Shooter, habt ihr gewusst, dass Anthem noch lief? Ich hab beim Klicken nebenher gesehen, dass die Anthem-Server jetzt, also Bethesda, Bethesda.
BioWare war das.
BioWare Multiplayer-Flop. Dass der überhaupt noch live war, habe ich nicht gedacht oder überhaupt gewusst. Also wer hat das denn bitte gespielt? Was für eine Meldung.
Das würde mich auch interessieren, wie viele Leute haben dieses Spiel noch gespielt? Kann man das sehen? Oh.
Live, naja, auf dem PC schon. Also per Steam, ja, ist es, glaube ich, auch erschienen. Weiß ich jetzt nicht genau, aber lass mich kurz nachgucken.
Auf jeden Fall weniger als Helldivers.
Das auf jeden Fall.
Anthem gab es nicht auf Steam. So. Haben wir das auch geklärt?
Damit haben wir es.
Das war nur Origin wahrscheinlich.
So, eine letzte Headline haben wir noch. Hades 2 und Prince of Persia oder der Rogue Prince of Persia, das aktuell noch in Entwicklung befindliche Prince of Persia Projekt, haben jetzt die finalen Early Access Updates gekriegt. Das heißt, wenn ihr sie noch zum Early Access Preis kaufen wollt, dann müsst ihr jetzt zuschlagen, weil sie bald dann in Version 1.0 erscheinen werden und dann nicht günstiger sind. Das wollte ich einfach erwähnt haben, weil beides sehr gute Spiele. Ich finde Rogue Prince of Persia sehr, sehr gut und habe schon bis Level 3 gespielt und werde mir das auch weiter angucken. Freue mich schon sehr auf Version 1.0. Bei Hades bin ich ein bisschen bedeckter. Ich finde, das spielt sich sehr wie Teil 1.
Genau, aber zum Rogue Prince machen wir auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ein Update dann, wenn die 1.0 raus ist, nach der Gamescom. Ja. Und Hades 2 habe ich jetzt einfach auch gewartet, aber geht es mir wie dir. Bin ich jetzt gar nicht so heiß drauf. Jammern auf hohem Niveau bei Hades 2, ne?
Genau. Oh ja. Das auf
jeden Fall. Gut, das war's für diese Woche. Nächste Woche bin ich unterwegs. Ich bin nämlich in Berlin und verleihe da das Spiel des Jahres. Das heißt, nächsten Freitag müsst ihr ohne mich auskommen. Da bin ich dann schon auf der Bühne und gehe dann nervös mit dem Umschlag hoch und dann gucken wir mal, welche Brettspiele da gewinnen. Das heißt, viel Spaß euch nächste Woche und wegen Folgen sind wir auch noch gerade am Koordinieren und Planen. Kommt einfach auch bei uns auf den Discord, da gibt es dann auch immer ein paar Updates oder Infos von uns, da kriegt ihr dann auch immer alles mit. Und natürlich kriegt ihr es automatisch, wenn ihr abonniert auf patreon.com/insertmoin oder steady.page/insertmoin, dann kommen die Folgen einfach bei euch reingespült. Zweimal die Woche.
In diesem Sinne, macht's gut. Tschüssikowski. Bye.